Er blickte hinauf in die Bäume, fort von all dem Weiß. Die Sonne brach durch den Morgendunst, und an den immer kahler werdenden Zweigen leuchteten die letzten Blätter wie blasses Gold. Was ist mit Farid? Ist er kein Grund zu bleiben? Maggie senkte den Kopf. Sie gab sich alle Mühe, gleichgültig zu klingen. Farid ist egal, ob ich hier bin. Der denkt bloß an Staubfinger. Seit er tot ist, ist es nur noch schlimmer. Arme Maggie. Sie hatte sich in den falschen Jungen verliebt. Aber seit wann fragte die Liebe danach? Sie gab sich alle Mühe, ihre Traurigkeit zu verbergen, als sie ihn wieder ansah. Was glaubst du, Mo, ob Elinor uns vermisst? Dich und deine Mutter bestimmt. Bei mir bin ich da nicht so sicher. Er ahmte Elinors Stimme nach. Mortimer, du hast den Dickens an den falschen Platz gestellt. Und wie kann es angehen, dass ich einem Buchbinder erklären muss, dass man in einer Bibliothek keine Marmeladenbrote isst? Maggie lachte. Nun, wenigstens etwas. Es wurde mit jedem Tag schwerer, sie zum Lachen zu bringen. Aber ihr Gesicht war schon im nächsten Augenblick wieder ernst. Ich vermisse Elinor sehr. Ich vermisse ihr Haus und die Bibliothek und das Café am See, in das sie mich immer zum Eisessen mitgenommen hat. Ich vermisse deine Werkstatt und dass du mich morgens zur Schule fährst und dabei nachmachst, wie Elinor und Darius sich streiten. Und dass meine Freundinnen immer zu mir kommen wollen, weil du sie zum Lachen bringst. Ich würde ihnen wirklich gern erzählen, was uns alles passiert ist, auch wenn sie mir natürlich kein Wort glauben würden. Obwohl, vielleicht könnte ich zum Beweis einen Glasmann mitnehmen. Für einen Moment schien sie weit, weit fort, zurückgebracht, nicht durch Fenollios Worte oder die von Orpheus, sondern ihre eigenen. Aber sie saßen immer noch an einem Tümpel in den Hügeln um Ombra, und eine Fee schwirrte Maggie ins Haar und riss so ruppig daran, dass sie aufschrie und Mo das kleine Ding rasch fortscheuchte. Es war eine der bunten Feen, Orpheus' Schöpfung, und Mo glaubte, in dem winzigen Gesicht etwas von der Bosheit ihres Schöpfers zu entdecken. Mit glücklichem Kichern trug sie ihre blassblonde Beute hinauf in ihr Nest, das ebenso vielfarbig schillerte wie sie selbst. Im Gegensatz zu den blauen Feen schien Orpheus' Geschöpfe der nahende Winter nicht schläfrig zu machen. Der starke Mann behauptete sogar, dass sie ihre blauen Artgenossen bestahlen, wenn die in ihren Nestern schliefen. An Maggies Wimpern hing eine Träne. Vielleicht war die Fee die Ursache, vielleicht aber auch nicht. Mo strich sie sacht fort. »Also doch, du willst zurück?«
»Nein, ich sag doch, ich weiß es nicht.«
Wie unglücklich sie ihn ansah.
»Was wird aus Fenollio, wenn wir einfach fortgehen? Und was werden der schwarze Prinz denken und der starke Mann und Baptista? Was wird aus ihnen werden, aus Minerva und ihren Kindern, aus Roxane und Farid?«
»Ja, was?« sagte Mo. »Wie würde die Geschichte ohne den Eichelherr weitergehen?« »Der Pfeifer wird sich die Kinder holen, weil nicht einmal die verzweifelten Mütter den Eichelherr für ihn finden können. Der schwarze Prinz wird natürlich versuchen, die Kinder zu retten. Er wird der wahre Held dieser Geschichte sein und seine Rolle gut spielen. Aber er hat schon allzu lang den Helden gespielt, er ist müde. Und er hat nicht genug Männer. Also werden die Gepanzerten ihn und alle, die ihm folgen, töten. Eine nach dem anderen. Den Prinzen?« »Baptista. Den starken Mann und Doria, den Gecko und den Schnapper. Na gut, um die zwei ist es vermutlich nicht schade. Dann wird der Pfeifer den Hänfling wahrscheinlich zum Teufel jagen und eine Weile selbst über Ombra regieren. Orpheus wird ihm Einhörner herbeilesen oder ein paar Kriegsmaschinen. Ja, bestimmt würden die dem Pfeifer eher gefallen. Fenollio wird sich vor Kummer zu Tode trinken und der Natternkopf wird unsterblich sein.« Und irgendwann über ein Volk von Toten herrschen. Ich denke, so etwa würde wohl das Ende lauten, oder? Maggie sah ihn an. Ihr Haar sah aus wie gesponnenes Gold im aufziehenden Morgenlicht. Resas Haar hatte dieselbe Farbe gehabt, als er sie zum ersten Mal in Elinors Haus gesehen hatte. »Ja, vielleicht«, sagte Maggie leise. »Aber würde die Geschichte wirklich so viel anders enden, wenn der Eichelherr bleibt?«
Wie soll er ganz allein ihr ein gutes Ende geben?
Eichel her! Ein paar Kröten sprangen erschrocken ins Wasser, als der starke Mann sich seinen Weg durch das Unterholz pflügte. Mo richtete sich auf.
»Vielleicht solltest du diesen Namen nicht ganz so laut durch den Wald rufen«, sagte er mit gesenkter Stimme.
Der starke Mann sah sich so erschrocken um, als stünden die Gepanzerten schon zwischen den Bäumen.
»Entschuldige«, murmelte er, »so früh morgens arbeitet mein Kopf noch nicht und all der Wein gestern. Es ist der Junge, du weißt schon, der bei Orphos arbeitet und den Maggie...«
Er verstummte, als er Maggies Blick sah.
»Ach, was immer ich sage, es ist dumm«,
stöhnte er und presste die Hand vor sein rundes Gesicht.
»Einfach dumm, aber die Worte kommen so aus meinem Mund. Ich kann gar nichts daran ändern.«
»Farid, er heißt Farid. Wo ist er?« Maggies Gesicht leuchtete auf, auch wenn sie sich große Mühe gab, gleichgültig dreinzuschauen.
»Farid! Natürlich, seltsamer Name, wie aus einem Lied, stimmt's? Er ist im Lager, aber er will deinen Vater sprechen.«
Maggies Lächeln erlosch so abrupt, wie es gekommen war. Mo schlang ihr den Arm um die Schulter, aber gegen Liebeskummer half die Umarmung eines Vaters nicht. »Verdammter Junge!«
»Er ist furchtbar aufgeregt. Sein Esel kann kaum noch stehen, so schnell muss er geritten sein. Das ganze Lager hat er geweckt. Wo ist der Eichel her? Ich muss ihn sprechen.« Es war nichts anderes aus ihm herauszubekommen.
»Der Eichel her.« Mo hatte Maggies Stimme noch nie so bitter gehört.
»Tausendmal schon habe ich ihm gesagt, er soll dich nicht so nennen. Er ist so ein Dummkopf.«
»Der Falsche.« Aber was fragte das Herz danach?